Also Polypen machen, das kann man sich merken, in aller Regel keine Beschwerden. Fortgeschrittene Polypen, das heißt die größere Vorstufen von Darmkrebs enthalten, können mal mit Blutung oder Ähnlichem einhergehen. Das heißt, das kann sich durch eine Blutarmut äußern. Das ist aber wirklich eine Seltenheit und passiert dann eher beim Darmkrebs selbst. Vorstufen, dieser gutartigen Vorstufen in Form von Polypen, wir sprechen dann von Adenomen, die sind eigentlich in der Regel für den Patienten ohne jegliche Symptome. Sag ich mal, der Darmspiegelung eilt nicht gerade immer der beste Ruf voraus. Es ist neben der Untersuchung natürlich an der Stelle, an der Körperregion, die man so selber vielleicht gar nicht unbedingt jemandem Dritten sozusagen...
jemandem Fremden einfach
genau,
zeigt, ne?
Ja, klar. Ja, absolut. Und was auch für viele als sehr störend empfunden wird, ist tatsächlich die Vorbereitung. Ja, das heißt, das Abführen, was ja zwingend erforderlich ist, das sind alles Punkte, die insgesamt letztlich viele Menschen einfach davon abhält. Viele Menschen haben auch Sorge, dass die Untersuchung schmerzhaft ist oder Ähnliches.
Dann können wir diese ganzen Vorurteile mal aus dem Weg räumen.
Herzlich willkommen zu Krebs und jetzt einem Podcast aus dem St. Antonius Hospital in Eschweiler.
Auch von mir ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Krebs und Jetzt. Jedes Jahr erkranken in Deutschland rund 500.000 Menschen an Krebs. Und wir sprechen in diesem Podcast ja mit Ärztinnen und Ärzten des St. Antonius Hospitals, mit Betroffenen und auch Angehörigen über die verschiedenen Arten von Krebs, über Symptome, Diagnosen, Behandlungsmöglichkeiten, Heilungschancen und auch über die große Bedeutung der Früherkennung. Und die spielt auch heute eine wichtige Rolle, denn es geht um Darmkrebs. Unser Experte dazu ist der Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie, Privatdozent Dr. Henning Zimmermann. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, heute hier Rede und Antwort stehen zu dürfen.
Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich möchte als erstes mit Ihnen auf die Verbreitung von Darmkrebs schauen. Das ist ja keine seltene Krankheit.
Absolut nicht. Wir reden in Deutschland allein über ca. 60.000 Neuerkrankungen pro Jahr. Ich denke, das ist eine ganze Menge. Und wenn man bedenkt, dass zum Glück viel weniger Menschen mittlerweile an Darmkrebs versterben, als erkrankt sind, sind in Deutschland aktuell wirklich viele, mehr als 100.000 Menschen an dieser Erkrankung erkrankt tatsächlich.
Mhm. Und wenn wir uns den Darmkrebs erstmal anschauen wollen, es gibt ja verschiedene Abschnitte im Darm. Wo entsteht meistens dieser Darmkrebs?
Also der Darmkrebs kann grundsätzlich überall entstehen, aber wir reden bei Darmkrebs eigentlich immer vom Dickdarm beziehungsweise vom Enddarm. Krebs im Dünndarm ist sehr, sehr, sehr selten. Das hat ganz verschiedene Gründe, die wir auch alle gar nicht im Einzelnen kennen. Aber wenn wir von Darmkrebs reden, reden wir speziell eigentlich vom Dickdarmkrebs. Und da gibt es auch Unterschied. Wir wissen, dass Dickdarmkrebs und Enddarmkrebs sich vor allem im linksseitigen Dickdarm finden lässt, seltener im rechtsseitigen Dickdarm.
Jetzt verbinde ich mit Darmkrebs häufig dann auch den Begriff der sogenannten Polypen, weil wenn die auch bei einer Darmspiegelung entdeckt werden, dann geht auch erstmal so eine kleine Alarmglocke an, oder?
Absolut. Also Polypen ist eigentlich ein ganz wertfreier Begriff. Das sagt einfach nur, wir sehen in einer zum Beispiel endoskopischen Untersuchung eine Aussprossung der Schleimhaut. Wichtig ist halt, dass diese Polypen häufig oder in den meisten Fällen gutartige Vorläuferstufen von einem Darmkrebs enthalten, die es gilt dann abzutragen, um eben der Entstehung eines Darmkrebses vorzubeugen.
Jetzt sagten Sie gerade gutartige Vorläufer. Das heißt also, bis aus so einem Polypen, wenn man den entdeckt, rechtzeitig entdeckt, bis daraus ein Krebs wird, wie lange kann das dann dauern?
Oh, das ist ein Prozess, der sich durchaus über Jahrzehnte hinziehen kann. Das sind ganz viele einzelne Schritte, die auf Ebene der Zelle stattfinden. Da finden einzelne Mutationen statt und wir wissen, dass das wirklich eine sehr komplexe Sequenz an verschiedenen Ereignissen in der Zelle sind. Und das geschieht nicht innerhalb von Monaten oder ein oder zwei Jahren, sondern über mehr als 10 Jahre. Und das ist natürlich auch etwas, was wir uns bei der Vorsorgeuntersuchung zum Beispiel zu eigen machen können, dass eben dieser Darmkrebs über eine lange Zeit entsteht, über gutartige Vorläuferstufen, die man entsprechend behandeln kann, um dann, wie ich eben schon meinte, dem Darmkrebs zuvorzukommen.
Sie sagten gerade Vorsorgeuntersuchung. Kann ich selber gar nicht merken, dass ich Polypen habe?
Tatsächlich, in der Regel ist das für den Patienten, für den Menschen selber nicht bemerkbar. Also Polypen machen, das kann man sich merken, in aller Regel keine Beschwerden. Fortgeschrittene Polypen, das heißt die größere Vorstufen von Darmkrebs enthalten, können mal mit Blutung oder Ähnlichem einhergehen. Das heißt, das kann sich durch eine Blutarmut äußern. Das ist aber wirklich eine Seltenheit und passiert dann eher beim Darmkrebs selbst. Vorstufen, dieser gutartigen Vorstufen in Form von Polypen, wir sprechen dann von Adenomen, die sind eigentlich in der Regel für den Patienten ohne jegliche Symptome.
Gibt es denn sonst irgendwelche Auffälligkeiten, bei denen ich aufmerken sollte und dann denke, geh mal lieber nochmal zur Untersuchung?
Grundsätzlich, die gibt es auf jeden Fall. Aber man muss sagen, dass wenn ich Symptome habe, ist das eher immer ein Ausdruck dafür, dass, wie gesagt, ein eher fortgeschritteneres Leiden schon vorliegt. Auf jeden Fall bereits ein Darmkrebs da ist. Spätestens dann sollte ich auf jeden Fall die ärztliche Hilfe aufsuchen. Aber das Prinzip der Vorsorgeuntersuchung, die wir allen Menschen empfehlen, ist ja, dass man auch bei Symptomfreiheit eben nachschauen lässt, ob wirklich alles in Ordnung ist oder ob eben diese zumeist symptomfreien Vorstufen vorliegen, die man dann entsprechend entfernen lassen kann.
Jetzt ist schon mehrmals natürlich der Begriff Vorsorgeuntersuchung gefallen. Ab wann kann ich da kostenlos hingehen? Wann zahlt die Kasse das?
Also es ist so, grundsätzlich in Deutschland, ab dem 50. Lebensjahr wird allen Versicherten eine Darmkrebsvorsorge angeboten. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen wird jährlich erstmal bis zum 55. Lebensjahr so ein Stuhltest angeboten. Als Mann hat man aber auch die Gelegenheit, bereits mit dem 50. Lebensjahr eine Vorsorge-Darmspiegelung in Anspruch zu nehmen. Bei der Frau ab dem 55. Lebensjahr, wenn man sich dagegen entscheidet, gegen eine endoskopische Vorsorgemaßnahme, dann bieten die gesetzlichen Krankenkassen alle 2 Jahre ab dem 55. Lebensjahr eben einen Stuhltest an, um halt Blut im Stuhl festzustellen. Die Konsequenz daraus ist aber, wenn dieser Test positiv ausfällt, das heißt Blut nachweisbar ist, was wir selber mit dem Auge nicht bemerken, ist dann aber immer die Darmspiegelung.
Mhm. Und warum ist es bei Frauen dann später erst eine Kassenleistung?
Weil wir wissen, dass Frauen insgesamt seltener und später erkranken als Männer. Mhm. Das ist der Grund.
Wie sieht es denn aus? Ich habe gehört, dass eine genetische Veranlagung, also wenn ein Elternteil Darmkrebs hatte, dass dann die Gefahr auch größer ist, selber daran zu erkranken. Habe ich dann eine Möglichkeit, früher eine Darmspiegelung machen zu lassen?
Ja, also es ist so, dass wir grundsätzlich allen empfehlen heutzutage mindestens 10 Jahre vor dem Erkrankungsalter der erstgradig Verwandten eine Darmspiegelung in Anspruch zu nehmen. Das bedeutet, dass wenn ich einen Elternteil habe zum Beispiel, der mit 50 Jahren erkrankt ist, sollte meine erste Darmspiegelung bereits mit 40 Jahren erfolgen. Das bedeutet, dass wir natürlich bei erstgradig Verwandten, die an Darmkrebs erkrankt sind, selber auch ein signifikant erhöhtes Risiko in uns tragen, einen Darmkrebs zu erleiden.
Und ich unterbreche jetzt kurz mal hier unser Gespräch, denn wir werfen wieder einen Blick in unser Krebslexikon.
Das SRH Krebslexikon. Wie Wächterlymphknoten. Wächterlymphknoten, auch Sentinel-Lymphknoten genannt, sind die ersten Lymphknoten im Lymphabflussgebiet eines Tumors. Sie spielen eine zentrale Rolle in der Krebsdiagnostik, da sie oft die ersten Stationen sind, in denen sich Metastasen ausbreiten. Die Identifizierung und Untersuchung dieser Lymphknoten helfen, das Ausmaß der Tumorausbreitung zu bestimmen und die Therapie zu planen. Ihr Befund entscheidet häufig darüber, ob eine umfassendere Lymphknotenentfernung notwendig ist. Die Methode ist besonders wichtig, beispielsweise bei Brustkrebs und Melanomen, um unnötige Eingriffe zu vermeiden.
Und damit wieder zurück zu Dr. Henning Zimmermann und dem Thema Darmkrebs. Wenn ich die Möglichkeit einer kostenlosen Darmspiegelung habe, wird das denn als Vorsorgeuntersuchung auch oft genug und ausreichend genug wahrgenommen? Was ist so Ihre Erfahrung aus der Praxis?
Ja, das ist ein großes Problem, weil die Darmspiegelung immer noch nicht in ausreichendem Maße wahrgenommen wird. Wir gehen von Zahlen aus, dass letztlich nur 20% aller Vorsorgeberechtigten tatsächlich auch die Darmspiegelung wahrnehmen.
Das ist so wenig.
Tatsächlich, ja. Das ist weiterhin ein großes Problem. Es ist zwar so, dass viele aus anderen Gründen bereits eine Darmspiegelung haben durchführen lassen, aber insgesamt ist die Inanspruchnahme dieser Untersuchung immer noch viel zu gering.
Was bekommen Sie denn dann so als Erklärung zu hören? Hat das was mit Genanntsein zu tun? Oder ja, es ist ja doch, ja, genannt. Ich glaube, vielleicht genieren sich viele auch wirklich.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiges wichtiger Punkt. Sag ich mal, der Darmspiegelung eilt nicht gerade immer der beste Ruf voraus. Es ist neben der Untersuchung natürlich an der Stelle, an der Körperregion, die man so selber vielleicht gar nicht unbedingt jemandem Dritten sozusagen...
jemandem Fremden einfach
genau,
zeigt, ne?
Ja, klar. Ja, absolut. Und was auch für viele als sehr störend empfunden wird, ist tatsächlich die Vorbereitung. Ja, das heißt, das Abführen, was ja zwingend erforderlich ist, das sind alles Punkte, die insgesamt letztlich viele Menschen einfach davon abhält. Viele Menschen haben auch Sorge, dass die Untersuchung schmerzhaft ist oder Ähnliches.
Dann können wir diese ganzen Vorurteile mal aus dem Weg räumen. Erstmal die Vorbereitung, das Abführen. Ich weiß, ich musste auch mal 2 Liter ganz widerlich schmeckendes Zeug nach Süßstoff und Orange schmeckend trinken, fand das ganz furchtbar. Bei der letzten Darmspiegelung musste ich nur 1,5 Liter trinken. Das war schon viel angenehmer.
Ja, da gibt es mittlerweile viele verschiedene Produkte auf dem Markt und man kann auch sagen, dass da die Produkte zum Glück immer besser werden. Man kann so allgemein sagen, dass man von dem eigentlichen Abführmittel heutzutage immer weniger trinken muss. Viel Flüssigkeit ist nach wie vor erforderlich, aber das muss dann auch nicht immer nur Wasser sein, das kann auch Tee sein, das kann auch sogar mal ein klarer Saft sein oder Ähnliches. Das heißt, insgesamt ist die Vorbereitung für die Darmspiegelung für den Patienten wesentlich angenehmer geworden.
Und notwendig ist es ja, damit einfach der Darm innen drin sauber und klar ist, oder? Damit man was sehen kann.
Ja, absolut. Also das wird auch in den nächsten 10 oder 20 oder 30 Jahren nie anders sein. Das heißt, der Darm muss sauber sein. Ohne Darmvorbereitung sieht man leider nichts.
Wenn man jetzt Angst hat, dass das irgendwie wehtun könnte oder unangenehm ist.
Ja, also das Wichtigste vielleicht und was viele vielleicht auch gar nicht wissen, ist, dass die Darmspiegelung eigentlich immer unter einer sogenannten Sedierung, das heißt im Rahmen eines sogenannten Dämmerschlaf stattfindet. Das heißt, wir als Patienten bekommen von der eigentlichen Untersuchung überhaupt nichts mit. Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Argument, was man vielen vielleicht, die es bisher auch nicht wussten, nochmal vor Augen führen muss. Es wird insgesamt dadurch fast schon als angenehm empfunden und letztlich Schmerzen hat man weder während der Untersuchung noch nach der Untersuchung, sodass das eigentlich letztlich wirklich ein Argument ist, was heutzutage keine Gültigkeit mehr hat.
Und ich glaube, es ist ein gutes Mittel, was gegeben wird, weil ich habe schon mehrere Menschen von der Darmspiegelung abgeholt und die waren danach, muss ich sagen, sehr lustig drauf.
Das kann man so sagen. Also auf jeden Fall ist es so, dass das letztlich als eher angenehm tatsächlich empfunden wird. Und viele Menschen, die eine Darmspiegelung haben machen lassen, sind im Nachhinein erstaunt, wie reibungslos das funktioniert, wie angenehm das funktioniert und vor allem wie schmerzfrei. Und wir merken auch, wenn die Patienten wiederkommen müssen zur erneuten Darmspiegelung, ist man doch häufig in Vorbereitungsgesprächen viel gelöster und entspannter, weil sie wissen, dass sie nichts Schlimmes erwartet.
Es ist natürlich dann auch ein gutes Gefühl, wenn bei der Darmspiegelung rauskommt, alles in Ordnung. Wenn jetzt aber etwas entdeckt wird, zum Beispiel so ein kleiner Polyp, wird er dann direkt entfernt?
Genau, das ist ja Sinn und Zweck der Untersuchung. Wir haben ja das große Glück, letztlich eine Vorsorgeuntersuchung anbieten zu können, die nicht nur zum Beispiel eine Darmkrebserkrankung in einem frühen Stadium diagnostiziert, sondern eben letztlich einer Krebserkrankung vorbeugt, indem gutartige Vorstufen letztlich direkt entfernt werden können. Das ist fast ein Alleinstellungsmerkmal aller Vorsorgeuntersuchungen, die es so gibt, dass eben letztlich wir überhaupt dafür sorgen können, dass ein Darmkrebs überhaupt gar nicht erst entstehen kann. Was man aber an der Stelle vielleicht nochmal betonen muss, dass letztlich die meisten Darmspiegelungen dem Patienten, dem Menschen zeigen, dass er eigentlich gesund ist. Das heißt, nur in 1% aller Fälle überhaupt ein Darmkrebs festgestellt wird und nur bei ungefähr 7% eine fortgeschrittene Vorstufe eines Darmkrebs. Also die meisten Patienten werden danach wirklich glücklich und beruhigt aus dieser Untersuchung herausgehen, weil sie eben nichts haben.
Und haben dann wie lange erstmal Ruhe?
Also bei einer komplett unauffälligen Darmspiegelung sagt man, nach 10 Jahren sollte eine erneute Untersuchung stattfinden. Wir wissen aber mittlerweile, dass wenn die erste Darmspiegelung unauffällig war und wir eigentlich keine weiteren Symptome haben, dass dann das Risiko, dass in der zweiten Untersuchung nach 10 Jahren etwas festgestellt wird, auch sehr, sehr gering ist.
Wenn ich jetzt erstmal dann Ruhe nach einer Darmspiegelung habe, bei der nichts festgestellt wurde, da passt eine Frage ganz gut, die wir bekommen haben von Claudia B., die ist 58 aus Aachen und sie fragt, sie hatte letztes Jahr eine Darmspiegelung, da war alles okay. Jetzt hat aber der Hausarzt ihr geraten, doch ruhig jährlich einen Stuhltest oder alle 2 Jahre einen Stuhltest machen zu lassen, um zu schauen, ob eventuell okkultes Blut, also verstecktes Blut im Stuhl ist. Macht das Sinn?
Nein, das macht sicherlich keinen Sinn. Das beobachten wir in der Praxis relativ häufig, dass das gemacht wird. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen Übereifer. Wir sollten das auch sogar tunlichst vermeiden, weil das letztlich zu einer Überdiagnostik führt, letztlich in den meisten Fällen dann wieder zu einer erneuten Darmspiegelung, obwohl wir eigentlich wissen, dass da nichts zu erwarten ist. Also davon wird abgeraten. Die Fachgesellschaften sagen auch, das sollte nicht getan werden.
Jetzt sagten Sie ja gerade, dass halt nur in den geringsten Fällen wirklich etwas im Darm entdeckt wird, was da nicht hingehört. Wie gehen Sie denn dann vor? Also Sie sagten gerade, wenn es ein kleiner Polyp ist, wird der vielleicht schon entfernt. Wenn Sie aber feststellen, das ist was Bösartiges, wie wird dann weiter vorgegangen?
Genau, dann kommt es ja darauf an, dass man erstmal feststellt, in welchem Stadium sich diese Erkrankung befindet. Das heißt, da muss genau geschaut werden, ob irgendwo im Körper an anderer Stelle irgendwelche bösartigen Tochtergeschwulste vorhanden sind. Wir müssen den Tumor selber besser charakterisieren. Das ist heutzutage relativ komplex. Wir können solche Tumore sehr gut untersuchen lassen, vor allem unter dem Mikroskop mit ganz spezifischen Techniken, um dann die entsprechende Therapie festzulegen. Aber das ist das große Glück. Die meisten Tumore, die wir im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung feststellen, sind frühe Tumore, die sich entsprechend gut, meist durch eine OP alleine, eventuell danach noch mit einer Chemotherapie behandeln lassen, aber in den meisten Fällen eben nicht irgendwie bereits irgendwo Metastasen gesetzt haben.
Da fiel wieder das Wort früh, also nochmal mit 5 Ausrufezeichen. Vorsorgeuntersuchung ist wichtig, Früherkennung rettet da wirklich auch Leben.
Absolut, das kann man nur so mit 10 Ausrufezeichen versehen.
Wenn es dann aber doch nicht ein Frühstadium ist und Sie müssen etwas machen, was sind dann die Behandlungsmöglichkeiten bei Darmkrebs?
Also da hat sich in den letzten Jahren unheimlich viel gewandelt. Selbst wenn Metastasen schon vorhanden sind, ist das etwas, was in manchen Fällen sogar trotzdem noch heilend behandelt werden kann durch operative Maßnahmen. Wir haben heutzutage auch viel bessere Möglichkeiten zur Chemotherapie. Letztlich ist es so, aber nach wie vor so, wenn der Tumor einmal letztlich metastasiert ist, dann ist das in der Regel etwas, was man vor allem dann auch durch zum Beispiel eine Chemotherapie oder andere medikamentöse Therapien behandelt. Aber manchmal, wie gesagt, kann selbst in diesen Stadien auch noch der Chirurg tätig werden. Und zwar so, dass sowohl der Tumor selber als auch alle Tochtergeschwulste, die zum Beispiel in der Leber vorhanden sind, entfernt werden, sodass erstmal letztlich eine Heilung des Patienten angestrebt wird.
Ja. Jetzt gibt's natürlich so ein Schreckensszenario, OP am Darm heißt im Zweifelsfall künstlicher Darmausgang.
Ja, das auch das ist etwas, was sage ich mal, diese Erkrankung und den damit verbundenen Operationen etc. immer so vorauseilt. Und man kann aber sagen, dass in den meisten Fällen ein solcher künstlicher Darmausgang nicht erforderlich ist. Und wenn er erforderlich war, in vielen Fällen auch nach einigen Monaten wieder zurückverlegt werden kann. Das Menschen jetzt nach so einer Operation dauerhaft einen künstlichen Darmausgang haben, ist wirklich eher die Seltenheit.
Das heißt also, die Reihenfolge ist dann OP, Chemo, Bestrahlung oder wie läuft es?
Ja, das ist so ein bisschen abhängig davon, von der Lokalisation. Also im Enddarm grundsätzlich hat die Bestrahlung eine sehr, sehr große Bedeutung. Beim eigentlichen Dickdarmkrebs hat die Bestrahlung keine Rolle.
Damit, Entschuldigung, dass ich unterbreche, wenn wir uns das kurz noch vorstellen. Enddarm heißt dann wirklich Enddarm, das ist das letzte Stück vom Darm.
Genau, das letzte Stück.
Und der Dickdarm ist davor, das Stück.
Genau, der Enddarm sind so die letzten 15 bis 16 Zentimeter. Und der eigentliche Dickdarm ist das, was darüber bis zum Dünndarm eigentlich liegt. Ja, genau. Da unterscheidet man so relativ stark in der Behandlung. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass es die ganze Behandlung auf 3 Säulen beruht. Das ist einmal die Operation, das ist die Chemotherapie und die Strahlentherapie, je nach Lokalisation des Tumors.
Jetzt fiel hier in diesem Podcast auch schon häufiger in Verbindung halt mit der Behandlung oder Heilung auch der Begriff der Immuntherapie. Spielt die bei Darmkrebs auch eine Rolle?
Ja, die Immuntherapie spielt tatsächlich eine Rolle, wie bei fast allen Krebsformen, die wir heutzutage behandeln. Leider muss man sagen, dass nur die wenigsten Darmkrebsfälle letztlich einer Immuntherapie zugänglich sind, weil halt nur bei zum Beispiel 5% aller Darmkrebsfälle letztlich geeignete molekulare Marker vorhanden sind.
Was heißt das?
Ja, wir achten darauf bei diesen Patienten, ob zum Beispiel gewisse Mutationen vorhanden sind, die letztlich überhaupt einen Tumor angreifbar machen für eine Immuntherapie. Das ist beim Darmkrebs, das muss man fairerweise sagen, eher selten der Fall. Nur wenn diese Tumore diese entsprechenden Signaturen tragen, dann sprechen die auch hervorragend auf Immuntherapien an. Und wir wissen, dass wir zum Beispiel bei gewissen Formen von Krebs im Rektum sogar diese damit heilen können. Ja, ganz ohne jegliche klassische Chemotherapie, Operation oder Bestrahlung. Also das sind schon ganz, ganz tolle Entwicklungen. Aber wie gesagt, speziell beim Dickdarmkrebs ist das eher leider die Minderheit der Tumore.
Nach welchem Zeitraum sprechen Sie von geheilt?
Also klassischerweise sagt man ja in der Krebsmedizin, dass ein Patient, der 5 Jahre nach einer Behandlung letztlich keinen Hinweis hat für ein Wiederauftreten von Krebs, dann erstmal als geheilt gilt. Ja.
Gibt es denn für mich auch eine Möglichkeit, im Vorfeld selber etwas zu tun, damit ich erst gar keinen Darmkrebs bekomme?
Ja, da sind wir wieder beim Thema der Vorsorgeuntersuchung. Das ist sicherlich die wichtigste Maßnahme. Sprich, einfach an der Vorsorge, die einem angeboten wird, teilzunehmen. Ansonsten gibt es aber natürlich auch beeinflussbare Risikofaktoren. Das ist eine ungesunde Ernährungsweise, ein ungesundes Leben, viel Alkohol, viel Nikotin etc. Das sind alles Punkte, die ich selber einschränken kann, die ich verbessern kann. Und dann wissen wir auch, dass ich dadurch zum Beispiel das Risiko für mich für Darmkrebs reduzieren kann.
Sie sagten gerade so ganz schnell mal eben gesunde Lebensweise, Ernährung. Da fällt ja dann auch oft der Begriff des roten Fleisches, Wenn man davon zu viel isst. Also ich sag mal Rindfleisch, Schweinfleisch.
Mhm. Absolut, ja, das wissen wir auch, das sind Fleischsorten, die anders als weißes Fleisch, also Hühnchen beispielsweise und so weiter, tatsächlich mit einem erhöhten Risiko für Darmkrebs vergesellschaftet sind. Und die Empfehlung lautet, nicht jeden Tag eben rotes Fleisch zu verzehren.
Hm. Ja. Welche Rolle spielt Bewegung?
Auch Bewegung wird eher ein günstiger Einfluss auf die Entstehung von Darmkrebs nachgesagt. Das heißt, Bewegung ist letztlich etwas, was wir als Ärzte fördern sollten, wozu wir animieren sollten. Und ich glaube, man kann sich einfach merken, dass ein gesunder Lebensstil dazu gehört, nicht nur eine gesunde Ernährung, sondern auch Bewegung etc. einfach günstig ist. Und nicht nur für den Darmkrebs natürlich, sondern auch für viele andere Erkrankungen, auch aus dem Formenkreis der Herz-Kreislauf-Erkrankungen beispielsweise. Also damit machen wir definitiv nichts falsch.
Zum Schluss habe ich noch mal eine Frage, die noch mal auf die Darmspiegelung hinzielt und auf die Frage, das ist doch komisch, ich meine, sonst guckt mir auch keiner in den Po rein. Wie ist das für Sie als Arzt? Also ist das wirklich einfach ein medizinischer Blick? Das heißt, es ist halt eine Körperöffnung wie jede andere, vielleicht um den Menschen auch ein bisschen die Angst zu nehmen, dass sie sich genieren müssen.
Genau, also ich glaube, das ist wirklich einfach ein rein medizinischer Blick. Die Gefahr, glaube ich, die besteht für uns, dass wir dem Patienten aber gleichzeitig vermitteln oder gleichzeitig respektieren, dass es für ihn schon irgendwie vielleicht eine Körperregion ist, die mit noch einem gewissen Schamgefühl verbunden ist und dass wir das nie vergessen zu respektieren und auch entsprechend das ganze Setting, in dem diese Untersuchungen stattfinden, auch entsprechend so anpassen. Also ich glaube, für den Arzt selber, der das tagtäglich macht, der geht da völlig neutral ran. Und ich glaube, dass wir trotzdem versuchen sollten, aber auch entsprechend respektvoll dem Patienten gegenüberzutreten, für den das eben wiederum mit Scham behaftet sein kann, was auch völlig menschlich und nachvollziehbar ist.
Viele Informationen rund um das Thema Darmkrebs heute vom Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie am St. Antonius Hospital, Privatdozent Dr. Henning Zimmermann. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne, vielen Dank.
Darmkrebs, Ursachen, Diagnose, Therapien und welche Rolle der eigene Lebenswandel spielen kann. Und auch hier, wie bei den meisten unserer Podcast-Folgen Krebs und Jetzt, zeigt sich, wie wichtig es ist, zur Früherkennung zu gehen. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, können Sie uns auch gerne eine E-Mail schreiben. Die Adresse ist podcast@sah-eschweiler.de.
Das war Krebs und Jetzt, ein Podcast aus dem St. Antonius Hospital in Eschweiler. Wenn Sie mehr über das Thema erfahren wollen, abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast. Und wenn Sie Fragen an uns haben, freuen wir uns über eine E-Mail an podcast@sah-eschweiler.de oder Sie nutzen einfach die Spotify-Kommentarfunktion. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, können Sie uns auch eine 5-Sterne-Bewertung dalassen. Bis zum nächsten Mal.